Ich fange an zu lesen mit Vers 1, obwohl wir die Wortbetrachtung mit Vers 5 beginnen werden. Philipper Kapitel 4, Vers 1. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, auf diese Weise, das heißt, wie er es in Kapitel 3 eben ausgeführt hat, auf diese Weise steht fest im Herrn, Geliebte. Euodia rufe ich auf und Syntyche rufe ich auf, derselben Gesinnung zu sein im Herrn. Wenn wir beide im Herrn sind, wir aber Meinungsverschiedenheiten haben oder miteinander nicht auskommen können, wir aber beide mit dem Herrn verbunden sind, dann braucht es nicht lange, bis wir wieder zueinander finden. Es kommt immer wieder vor, das ist auch bei Paulus geschehen, Paulus und Barnabas, dass einmal Meinungsverschiedenheiten auftreten können, aber die müssen uns nicht auf die Dauer trennen. Wir sind schwache Menschen und wir sind alle wachstumsfähig, korrekturbedürftig. Aber wenn wir mit dem Herrn versöhnt sind und mit ihm Schritt halten, dann dürfen wir immer wieder zu einer frischen Gemeinschaft miteinander kommen. Das wird auch bei Euodia und Syntyche der Fall gewesen sein. Paulus ruft sie auf zu einer Gesinnung, die dieselbe wäre für beide Frauen. Aber wenn man nun nicht derselben Gesinnung ist, wonach soll man sich ausrichten? Es gibt immer wieder Menschen, die trifft man an und die denken anders über eine Schriftstelle oder über ethische Fragen, das heißt sittliche Fragen. Wie soll man sich kleiden? Welche Musik soll man sich anhören oder gar singen und so weiter? Es gibt da Meinungsverschiedenheiten. Wessen Meinung soll nun Geltung haben? Welche Meinung soll sich durchsetzen in einem Kreis, sei er groß oder klein? Diese Frage hat der Apostel bereits beantwortet. Er nimmt Bezug auf diese Antwort hier in diesem letzten Kapitel seines Briefes. Er hat von der Gesinnung unseres Herrn gesprochen. Und diese Gesinnung, die bei ihm war, vorhanden war, als er in der höchsten Herrlichkeit war, er war in der Herrlichkeit, die Gottes ist, denn er war Gott und ist es heute noch. Aber er verließ die Herrlichkeit, nicht sein Gottsein. Das Gottsein, das heißt die Eigenschaften Gottes, legte er zwar schlafen gleichsam, latent, aber er blieb Gott. Diese Eigenschaften konnte er immer wieder wecken, wenn es notwendig war. Das ist ein Geheimnis, das wir nicht nachvollziehen können. Aber wir nehmen es so an, wie es geschrieben steht. Jesus blieb Gott, wurde Mensch, hat unter uns gelebt. Das heißt, Paulus macht deutlich, er neigte sich herab von der höchsten Höhe zur tiefsten Tiefe. Das war seine Gesinnung, die ihn dazu führte. Und diese Gesinnung, die Jesus dazu führte, soll unsere Gesinnung sein. Und wenn jeder von uns bereit ist, hinunterzusteigen, weiter nach unten und dem anderen zu dienen, bereit ist, ihm zu dienen, ihm zu helfen, dann können wir zusammenfinden. Wenn wir beide Jesu Gesinnung haben, wenn einer von beiden nicht bereit ist, Jesu Gesinnung einzunehmen, dann ist das nicht meine Verantwortung, ihn umzukrempeln oder umzustimmen. Meine Aufgabe ist es, zu dienen. Und wenn der andere sich dienen lässt, schön. Aber meine Aufgabe ist es nie, Herr des anderen zu sein. Das macht Paulus deutlich am Ende des ersten Kapitels des zweiten Briefes an die Korinther. Wir sind nicht Herren eures Glaubens. Petrus legt die Seelsorge in den Gemeinden, an die er seinen Brief richtet, nahe. Seid nicht Älteste oder Leitende oder Hirten in euren Gemeinden, wie Herren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, für meine Beziehung zum Herrn zu sorgen und von dort her die Aufgaben wahrzunehmen, die der Herr mir verteilt, die er für mich hat und nicht weiter. Und dann können wir einander dienen und dann können wir in Ruhe und Frieden leben. Wie wir eben gehört haben in diesem Liedchen oder gesungen, das war für mich neu, aber es war ein sehr schönes Lied, sich nicht allzu sehr darum kümmern, was die anderen denken, sondern sich von Herzen darum kümmern, was der Herr denkt und gesagt hat. Also, Euodia rufe ich auf und Syntyche rufe ich auf, derselben Gesinnung zu sein im Herrn. Zu dieser Gesinnung ruft er dann einige Male auf in Kapitel 3. Und ich bitte auch dich, echter Syzygos, das ist das griechische Wort, womöglich der Name eines Christen, vielleicht auch eines Ältesten in der Gemeinde in Philippi. Der Name bedeutet oder das Wort bedeutet Mitziehender am Joch. Und wenn das sein Name war, dann sagt Paulus, du bist ein echter Mitziehender am Joch. Du bist also jemand, der sich an das Joch gewöhnt hat, der fähig ist, in ein Joch zusammen mit anderen zu treten. Ich komme von der Landwirtschaft in Kanada. Und als Junge habe ich gepflügt mit Pferden, bevor wir einen Traktor hatten. Und wir hatten ein junges Pferd, das sehr viel Energie hatte. Und das eine Pferd schien imstande zu sein, den ganzen Pflug alleine zu ziehen. Nun, andere Pferde lassen sich das bald gefallen. Wer etwas von Tieren weiß, der kann das verstehen. Und dann war es natürlich die Aufgabe des Führenden, der die Leinen in der Hand hatte, es war seine Aufgabe, ihn etwas zurückzuhalten, sodass die anderen auch zum Zuge kommen konnten. Sodass die Waage beim Zug, bei der Deichsel, sich die Waage hielten. Ja? Und das muss gelernt werden, auch wenn wir zusammen mit anderen Christen leben. Wenn wir zusammen gejocht sind, wir wollen zusammenziehen in der Arbeit des Herrn, dann gilt es nicht, alles alleine machen zu wollen, sondern zusammen. Es gilt zu lernen, in einem Joch, in einem Gespann zusammenzuziehen, dem anderen eine Gelegenheit zu geben, zu ziehen, aber dann umgekehrt ihm auch nicht alles alleine überlassen. Und ich darf also ruhig mich zurücklehnen und mich ziehen lassen, auch nicht so. Dieser Bruder im Herrn, der versteht, zusammen mit anderen den Weg zu gehen mit dem Herrn Jesus, auch im Dienst. Weil er das gelernt hat, kann Paulus gerade diesen Bruder aufrufen, sich dieser zwei Frauen anzunehmen, die hier Hilfe brauchen. Er hat eine Hirtenaufgabe an ihnen. Jeder von uns ist ein Hirte von anderen. Die Frage oder die Antwort auf die Frage Kains, bin ich der Hüter meines Bruders, bin ich denn der Hirte meines Bruders? Ist er ein Schaf, dass ich sein Hirte sein müsste? Kain war kein Hirte, Abel war ein Hirte gewesen. Die Antwort auf diese Frage, bin ich der Hüter meines Bruders, lautet ja, das bist du. Die Frage brauchte Gott gar nicht groß zu beantworten. Er machte aber Kain aufmerksam darauf, dass er hier versagt hatte. Jeder von uns ist Hirte seines Bruders, seiner Schwester. Das macht auch der Schreiber an die hebräischen Christen deutlich in seinem Brief. Das kommt in den meisten Übersetzungen wohl nicht so zum Tragen. Aber dort steht ein Wort, es dürfte in Kapitel 12 stehen. Das Tätigkeitswort eines Wortes, das wir für Gemeindeleitung gebrauchen. Aufseher. Es hat vier Namen für Gemeindeleitung in der Heiligen Schrift. Hirten, Älteste, Aufseher, Lehrer. Nicht alle Lehrer sind Älteste, aber alle Ältesten sollten Lehrer sein. Also, Aufseher. Aber was Älteste und Aufseher in der Gemeinde sind, das sollte jeder von uns im kleinen Maß für andere sein. Denn die sind uns zum Beispiel gegeben. Die sind auch Schafe. Sie sind Hirten und Schafe zugleich. Wir sind die Schafe der Herde und werden bedient von Hirten, aber jeder von uns ist auch ein Hirte in kleinerem Maße für andere. In diesem Fall darf Syzygos ein Hirte sein für diese Frauen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob er in der Leitung war oder nicht. Das macht aber nicht viel aus. Paulus darf ihn aufrufen und sein Name ist in die Geschichte gegangen, wenn das sein Name ist, als jemand, der imstande war, leidenden, geistlich leidenden Frauen zu helfen. Nimm dich dieser an, wie ein Hirte sich der Herde annimmt. Habe Geduld mit ihnen, zeige Verständnis für ihn, für sie. Zeige Verständnis für die Sündtücher, zeige Verständnis für die Euodier. Versuche dich hineinzuversetzen in ihre Mentalität, in ihre Fragen, in ihre Anliegen. Nimm dich ihr an, das nimmt Zeit. Bete mit ihnen. Wenn sie bereit sind, Buße zu tun, dann hilf ihnen zur Buße. Nimm dich ihrer an, die in der guten Botschaft mit mir kämpften, also in einem Joch mit Paulus gezogen haben, nebst auch Clement und den übrigen, die mit mir wirkten, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Sie waren nicht abgefallen. Sie waren immer noch Gottes Kinder und als solche konnte ihnen Hilfe widerfahren. Jetzt Vers 4. Seid allezeit froh im Herrn. Ich werde es wieder sagen. Seid froh. Die Freude am Herrn ist ein guter Prüfstein für gesundes Glaubensleben. Wenn Christen sich füreinander interessieren und auf geistliche Dinge zu sprechen kommen, vielleicht kennen sie sich nicht sehr gut, aber es liegt sie daran, einmal zu erfahren, wie steht der andere. Eine gute Einstiegsfrage ist, Bruder, Schwester, wie geht es? Bist du froh im Herrn? Eine Frage, die sehr bald zeigen kann, wo jemand steht. Wo hakt es, wenn man nicht froh ist? Wo ist etwas schief gegangen in der Beziehung zum Herrn Jesus? Ist es an der Stelle des Vertrauens? Kann man nicht mehr vertrauen? Ist das Auge jetzt zu stark haften geblieben bei den Problemen? Oder kann man immer noch wegschauen auf Jesus? Die Augen vieler Christen bleiben haften bei ihren Schwierigkeiten. Ich habe einmal eine Predigt gehört von einem Bekannten, der war längere Jahre Leiter gewesen einer großen Gemeinde. Er hatte also schon einiges an Erfahrung hinter sich. Und er sprach über die drei jungen Männer, die im feurigen Ofen gewesen waren, über die Freunde von Daniel. Und dann heißt es, als sie rauskamen, sie kamen ja aus diesem Ofen heraus, ein Vierter hatte sie begleitet, aber der ging dann wieder in seine Heimat, das war wahrscheinlich unser Herr Jesus, bevor er geboren wurde. Die drei kamen wieder heraus und dann heißt es, es war nicht einmal ein Brandgeruch an ihnen. Und über das sprach dieser Bruder. Er sagt, es gibt Christen, die gehen durch feurige Erfahrungen. Und da leiden sie. Aber wenn sie herauskommen, ist die Frage, ist noch ein Brandgeruch da? Hat ihr geistliches Leben gelitten oder ist es intakt geblieben? Er erzählt von einem Besuch bei einer Schwester und es brauchte nicht lange, da sagt er sich, hier ist Brandgeruch. Die Schwester war zwar nicht mehr in dieser Prüfung, aber sie beschäftigte sich damit. Das war ihr wichtig, dass sie gelitten hatte. Ja? Das war ihr wichtig, dass sie da gewesen war. Das ist gefährlich. Unser Auge sollte beim Herrn haften bleiben, nicht bei den Prüfungen. Der Herr sollte uns wichtiger geworden sein. Dann hat die Prüfung ihren Dienst getan. Also, froh im Herrn. Nicht stehen bleiben bei den Schwierigkeiten, bei den traurigen Dingen. Lasst uns froh unseres Weges gehen können. Keiner von uns hat gute Tage verdient. Wir alle haben es verdient, jeder einzige von uns hat es verdient, eine ganze Ewigkeit in der Hölle zu verbringen. Wir haben nichts Besseres verdient. Wir haben nichts zu melden, nichts zu klagen, wenn es uns in dieser Welt schlecht geht. Das ist schwer, wenn man einmal drin ist. Es ist leicht, bei gesunden Tagen das zu sagen, aber es ist nun meine Aufgabe als Seelsorger, das zu sagen, denn das ist, was Gott in seinem Wort uns mitteilt. Jesus sagt einmal, er teilt seinen Jüngern mit, wie sie sich selbst zu verstehen haben. Das ist so, wenn ihr meine Diener seid, das ist wie bei einem Knecht oder bei einem Sklaven, der geht aufs Feld für seinen Herrn, der ein Landwirt ist, und dort arbeitet er schwer den ganzen Tag, bis in den Abend hinein. Und dann kommt er nach Hause und was meint ihr, kann Jesus fragen, wird sein Herr ihm dann das Abendbrot offerieren? Oh nein. Dann sagt er noch zu seinem Knecht, jetzt spielst du den Koch und jetzt machst du mir etwas zu essen. Und danach darfst du essen. Und dann, sagt Jesus, hat er nichts zu melden. Darf er nicht um einen Lohn bitten? Ihr seid nichts mehr als unnütze Knechte. Das ist sehr ernüchternd. Das kann Jesus ohne Augenwimpern sagen, weil es die Wahrheit ist. Wir haben alles andere verdient als seine Gunst. Und wenn wir ihm dienen dürfen und am Leben bleiben dürfen, dafür ist er gestorben und auferstanden. Und wir wollen dankbar sein, dass wir überhaupt am Leben sind. Und wenn wir dort ankommen, wird das pure Gnade sein. Und wenn wir ihm dienen durften, wird das pure Gnade sein. Denken wir an Jesaja 54. Jesaja 53 ist der Bericht des Propheten, die Offenbarung Gottes über den Knecht Jahwes, den Knecht des Herrn. Kapitel 54 ist Gottes Wort über die Knechte des Knechtes des Herrn, über uns. Und da heißt es am Schluss, nachdem geschrieben wird, welches Los ihnen beschieden ist, dass sie Frucht tragen dürfen, dass der Herr sich für sie einsetzt und so weiter. Und am Schluss heißt es, und ihre Gerechtigkeit ist von mir, spricht der Herr. Alles Geschenk. Alles Geschenk. Die Energie, der Platz, alles Geschenk vom Herrn. Die Gesundheit, Geschenk vom Herrn. Und der Lohn, den wir eines Tages bekommen für einen treuen Dienst, nur Geschenk. Wir haben nichts verdient. Wir werden nichts beanspruchen können. Unsere Gerechtigkeit, alles, was wir haben, ist Geschenk vom Herrn. Diese Stellung wollen wir beibehalten. Und dann kommen wir besser aus mit dem anderen, nicht wahr? Wenn wir uns nicht für zu wichtig nehmen. Paulus sagt, schreibt an die Römer, Kapitel 12, Gott hat uns Gaben gegeben. Jeder dient, nachdem er sich von der Welt abgewendet hat, darf er dem Herrn Jesus dienen. Aber das beginnt mit dieser mit diesem Aufruf, dass niemand mehr von sich halte, als zu halten sich gebührt. Und was zu halten sich gebührt von sich selbst, darüber hat die Schrift, wie gesagt, einiges zu sagen. Jetzt kommen wir zu Vers 5. Eure Lindigkeit lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem macht durch Gebet und Flehen eure Bitten Gott bekannt und bringt sie ihm mit Dank. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Gewahrsam halten in Christus Jesus. Wunderbare Worte. Wir haben in diesen Versen und in den weiteren einige sehr praktische Hilfen für ein gesundes Glaubensleben. Die Freude am Herrn, von der in Vers 4 die Rede ist, ist der Prüfstein. Und wenn es nicht so ist, dass wir froh im Herrn sind, die Freude ist nicht da, dann können wir uns vielleicht prüfen an diesen weiteren Stellen. Wo hakt es? Wo stimmt etwas nicht? Und Paulus wird jetzt sehr, sehr praktisch. Es geht ja immer um die Liebe. Zuerst zum Herrn Jesus, zum Vater im Himmel und dann zum Mitbruder, Mitschwester und auch zur Welt. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Keine Liebe soll bleiben für etwas anderes. Das ganze Herz ist gebannt, eingenommen für den Herrn Jesus. Kein Raum ist da für andere Gottheiten. Von ganzem Herzen lieben wir den Herrn und den Nächsten lieben wir, wie wir uns selbst lieben. Jeder von uns sorgt für sich selbst, sagt Paulus in Epheser 5. Das ist Liebe. Liebe ist in der Bibel eine Tat, eine Bewegung, nicht zuerst ein Gefühl, eine Stimmung. Da haben wir uns an die biblische Definition zu gewöhnen. Und Paulus weiß, dass jeder für sich selbst sorgt. Das ist Natur. So hat Gott uns geschaffen. Jeder ist verantwortlich für sich selbst. Er legt den thessalonischen Christen nahe, nicht abhängig zu sein von anderen Menschen wie kleine Kinder, Neugeborene, sondern wir sollen reifen, heranreifen zu Menschen, die für sich selbst sorgen können, geistlich und auch körperlich. Also, jeder von uns soll bereit sein, für sich selbst zu sorgen. Jeder von uns soll bereit sein, auch für andere da zu sein. Nun gibt Paulus uns Hilfen, wie das aussehen kann, wenn unser geistliches Leben gesund ist. Eure Lindigkeit sei allen Menschen kund oder lasst alle Menschen erfahren. In der Begegnung mit anderen Menschen seid gelinde. Was ist das? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Das Wort habe ich nicht allzu gut verstanden. Gelinde, milde, das kann man schon verstehen. Das ist eine Eigenschaft, die nicht herrisch ist, nicht hart, nicht draufdrängerisch und so weiter. Aber was sagt es im Griechischen? Das habe ich mal nachgeschaut. Und dann wurde es wirklich interessant. Das griechische Wort bedeutet passend. Und dann ging mir ein Licht auf. Nicht jeder von uns passt sich dem anderen an. Wir sind ja von Natur aus etwas anders beschaffen. Es gibt führende Typen und es gibt folgende Typen, nicht wahr? Solche, die eher nachfolgen. Und das ist auch normal für die Gesellschaft. Gott hat das so geschaffen, dass es Könige gibt oder Leute, die vorangehen. Das ist auch so in der Gemeinde Jesu. Nicht Könige jetzt, aber doch leitende Persönlichkeiten. Gott hat das so gewollt, obwohl wir alle Brüder sind von der Schöpfung her und auch in Christus. Ist es doch so, dass einige begabt sind, anderen zu helfen, also die Leitung zu übernehmen. Deshalb gibt es auch in der Gemeinde Gemeindeleitung. Was ist dann Anpassung? Das ist die Fähigkeit, sich in das Denken des anderen hineinzuversetzen und sich auf ihn einzustellen. Das kann auch ein Leitender tun. Wenn ein Leitender das nicht tun kann, ist er nicht fähig zu führen. Denn ein Hirte muss Schafe verstehen. Er muss Verständnis für sie haben. Der Hirte einer Gemeinde muss Verständnis haben für andere. Er ist einer von ihnen. Man sagt vom Fürsten der Prediger, so nannte man ihn Spurgeon im 19. Jahrhundert, er war ein Bruder unter Brüdern. Bei aller Begabung zu führen, bleiben wir Geschwister, Brüder. Das müssen wir immer behalten. Und wir müssen uns anpassen können. Nicht so weit, dass wir uns schuldig machen an den Sünden anderer. Da ist die Grenze. Aber es gibt eine große Möglichkeit, sich einzufühlen in das Wesen, das Leben eines anderen. Die Ehe braucht solche Fähigkeit. Ein Mann muss Verständnis aufbringen für das Wesen seiner Frau und versuchen, sich hineinzuversetzen in ihre Denkweise. Muss Geduld aufbringen, nicht bitter werden, das ist die Versuchung eines Mannes. Die Frau hat andere Versuchungen, aber sie hat wiederum die Aufgabe, sich zu versuchen, hineinzufühlen, hineinzufinden in die Denkweise eines Mannes. Und wir alle haben diese Aufgabe, uns ein Stück weit anzupassen. Oder auch bei der Welt ist das eine Aufgabe. Das können Christen. Nicht-Christen finden das schwieriger. Die wollen sich durchsetzen. Das ist das große Thema. Man muss sich durchsetzen können. Aber bei Christen ist Dienst angesagt. Christen können vorangehen, den Weg zeigen, wenn es sein muss. Sie zeigen Verantwortung an einer Arbeitsstelle. Und denen kann dann auch Verantwortung anvertraut werden. Das kommt immer wieder vor, besonders bei verständnisvollen Leitern von Firmen und so weiter. Die wissen, wo die Leute sind, denen man Vertrauen schenken kann. Aber gerade solche kommen dorthin, die auch ein Verständnis für Kollegen haben, ja? Die Einfühlungsvermögen haben. Und das ist hier gefragt. Ob wir nun zum Postamt gehen oder Einkäufe machen oder jemandem auf der Straße begegnen oder einen Hausbesuch machen oder auf der Reise sind. Sobald wir jemandem begegnen, vielleicht auch mit dem Auto auf der Straße, wir passen uns an. Wir fügen anderen nicht Leid unnötigerweise zu. Manchmal können wir das nicht helfen. Das ist dann vom Herrn. Das müssen wir so annehmen. Wir hatten einen sehr guten Bekannten, der brachte sein Auto zur Werkstatt, konnte ihn wieder dann abholen, nahm an, es war alles repariert, begab sich auf die Straße, auf die Weiterreise, schlief ein bei der Fahrt und wusste nicht, dass er auf die andere Seite geriet und in ein anderes Auto hineinfuhr und einen sehr schweren Schaden verursachte, und auch er litt in diesem Unfall. Was war geschehen? Auspuff war in den Wagen hineingekommen. Er war nicht müde, aber die Gase haben ihn übermannt und er schlief ein. Es war die Schuld oder wahrscheinlich, es wäre auf jeden Fall ein gewisses menschliches Versagen. Dieser Bruder muss sich damit abfinden, dass, soviel ich weiß, wurde jemand getötet. Er hat nicht fahrlässig gefahren, ist nicht fahrlässig gefahren. Es gibt Schaden, den wir verursachen, an dem wir keine Schuld haben. Das können wir auch dem Herrn anvertrauen. Davon spreche ich jetzt aber nicht. Ich spreche von dem, dass wir, soweit der Herr es uns schenkt, in einem gewissen Gebiet, dass wir versuchen, uns anzupassen an den Bruder. So wie ich habe eben erzählt, wie die Pferde den Pflug ziehen. die 4 oder 5 Pferde oder 6, je nachdem man das gespannt hatte, die müssen zusammenziehen. Im Joch muss man sich auf den anderen einstellen. Passt euch in der Rede, lernt an, lernt die Sprache. Paulus kann das sagen, denn er hat in Kapitel 2 Jesus als Beispiel gebraucht. Jesus hat sich uns angepasst. Er war bereit, als Mensch gleichsam ein Sklave zu sein, begrenzt zu sein. Er war bereit zu leiden als Mensch. Er war bereit zu dienen als Sklave, als leibeigener Knecht. Und er war bereit, einen schändlichen Tod, den schlimmsten Tod, auf sich zu nehmen, zu sterben. Er war bereit zu verzichten. Er hat sich uns angepasst, kam uns nahe. Der Hebräerschreiber sagt, er kann uns in sämtlichen Versuchungsarten verstehen. Es gibt eine begrenzte Zahl von Versuchungsarten. Alle Versuchungen können in diese Arten untergebracht werden. Jesus hat sie alle kennengelernt. Er versteht einen jeden von uns in seiner Versuchung. Er ist dort gewesen. Er ist hineingekommen in unsere Lage. Das ist Jesus. Kapitel 2 sagt Paulus, seid wie Jesus war. Versucht die Gesinnung anzunehmen. Und dann schreibt er von sich selbst. Ungeniert, in Demut, beschreibt er seine Bereitschaft, bis zum letzten Blutstropfen ausgegossen zu werden wie ein Trankopfer. Auf den Altar, auf das Opfer seiner Hingabe für den Glauben der Philipper. Er hatte ja Karriere machen wollen, war auch sehr berühmt in den Kreisen in Jerusalem. Aber er erzählt in Kapitel 3, er erzählt den Philippern, wie er alles das für Kot, für Abfall geachtet hat, um Jesus zu gewinnen, ihm zu dienen. Und seinetwillen hat er alles aufgegeben. Seinetwillen war er nach Philippi gekommen. Er schreibt ihnen in Kapitel 4 in den nächsten Versen, er hat gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein. Er versteht es, in Armut zu leben und ist zufrieden, klagt nicht. Und er hat sogar gelernt, reich zu sein. Das will auch gelernt sein. Das hat John Wesley erlebt. Er war ja Leiter einer Mehrzahl von christlichen Gruppen und er fragte sich, wie ist das, wenn Menschen zum Glauben kommen, dann geht es irdisch empor, sie sparen und dann kommt gleichsam ein Punkt, wo sie selbstsüchtig wären und leben für sich. Und ja, und dann muss Gott sich einschalten, dann werden sie wieder ärmer und dann geht es wieder bergab. Und dann geht es wieder in der nächsten Generation wieder hoch und es ist wie ein Rad. Und dann fragt er sich, wie kann dieser Kreislauf, dieser Teufelskreis gebrochen werden? Wenn man weiß, mit den Gaben umzugehen, die Gott uns schenkt. Wir kennen den Abraham in der Heiligen Schrift, Isaak, Jakob, reiche Männer, Hiob, überreich. Aber alles gehörte dem Herrn. Wenn der Herr etwas genommen hat, gelobt sei der Name des Herrn. Ja. Wenn der Herr gegeben hat, gelobt sei der Name des Herrn. Alles, sagt Paulus den Korinthern in 1. Korinther 7, halten wir an Fingerspitzen, nicht fest in der Hand. Paulus sagt, Jesus hielt seine Herrlichkeit nicht fest, wie ein Dieb seinen Raub festhält. Nein. Sie gehörte ihm. Sie war kein Raub, diese Herrlichkeit. Er ließ sie fahren. Er hatte ein Recht darauf. Ließ das, wozu er ein Recht hatte, fahren. Und Paulus sagt, er zeigt sich als Beispiel. Und er sagt, folgt mir nach. Seid auch so gesonnen. Seid bereit, alles abzugeben. Dann kann es persönlich gut gehen. Und dann kann es in der Gemeinschaft mit anderen gut gehen. Und das hatten Euodia und Syntyche auch noch zu lernen. Syzygos hatte das offenbar gelernt. Eure Lindigkeit Eure Fähigkeit, euch anzupassen, lasst allen Menschen erfahren. Es ist nicht immer möglich, in Frieden mit anderen zu leben. Das weiß Paulus, Römer Kapitel 12. Aber insofern es euch möglich ist, lebt in Frieden mit allen Menschen. An uns soll es nicht gefehlt haben. Das darf unser Gebet sein. Wir lesen weiter. Der Herr ist nahe. Ist das ein neuer Absatz? Gehört dieses noch zum vorherigen Wort? Gehört das zum nächsten Wort? Das ist eine Frage, oder das sind Fragen, die wir nicht so leicht beantworten können. Es ist ein Satz, der gleichsam so alleine dasteht. In meiner Übersetzung habe ich ihn dann auch alleine stehen lassen. Der erste Teil von Vers 5, ein Satz, ein Absatz sogar. Der nächste Absatz, ganz kurz, besteht aus nur einem Satz, der Herr ist nahe, vier Wörter. Der nächste Absatz beginnt dann mit einem neuen Satz, sorgt euch um nichts und so weiter. Und dazwischen kommt dieses Wort, der Herr ist nahe. Nun, was bedeutet das in sich? Was kann es bedeuten in Verbindung mit dem Wort vorher? Was kann es bedeuten in Verbindung mit dem Wort nachher? Das sind drei Möglichkeiten, die wir hier berücksichtigen dürfen. Was heißt es, der Herr ist nahe? Nahe kann geografische Nähe sein, derjenige, mit dem Sie jetzt sitzen, oder der Nächste ist, der ist Ihnen nahe. Der ist geografisch, räumlich in Ihrer Nähe. Andererseits ist das Ende dieses Gottesdienstes jetzt nahe. Zeitlich ist eine Nähe da. Was bedeutet es hier? Heißt es, dass das Kommen des Herrn nahe ist? Oder heißt es, dass der Herr immer uns, seinen Kindern, nahe ist? Paulus schreibt an die Philipper und erinnert sie daran. Sagt er, was immer ihr macht, ihr begegnet jetzt Menschen, passt euch ihnen an. Der Herr ist nahe. Will er sagen, dass der Herr gleich dabei ist, dass er alles sieht? Ich vermute das. Ich habe einige Male über dieses Wort nachgedacht und mir scheint, nach dem letzten Forschen, ein wenig habe ich nachgeforscht, mir scheint, dass das Wort eher im räumlichen Sinne gebraucht wird. Das heißt, Paulus wird wohl gesagt haben wollen, der Herr ist nicht weit weg. Was immer ihr macht, was immer eure Schwierigkeiten, er sagt es der Euodia, er sagt es der Syntyche, er sagt es dem Syzygos, er sagt es dem Klement. Und wenn Epaphroditus mit diesem Brief nach Hause kommt, nach Philippi, ist es auch ihm gesagt, der Herr ist nahe. Wenn wir Hilfe brauchen, ist der Herr nahe. Wenn wir unsere Lage nicht mehr verstehen können, ist der Herr nahe. Was heißt das, wenn der Herr nahe ist? Das hat die Hagar erlebt. Sie erlebt in ihrer Not, du Gott siehst mich. Dieses Wort, du Gott siehst mich, bedeutet eine ganze Menge. Es ist nämlich so, Gott ist ein Gott. Wenn er sieht, ist das nicht alles, was geschieht. Dass er sieht, ist ein Hinweis auf eine ganze Menge mehr. Denn wenn Gott mich sieht, dann setzt er sich für mich ein, dann springt er, dann ist er tätig. Gott sieht alles. Aber wenn die Schrift sagen muss, er nimmt seine Augen weg, dann wird's tragisch. Dann sagen wir, der Herr ist nicht nahe. Weicht von mir, ihr Übeltäter, muss er eines Tages sagen. Es ist also noch ein Unterschied, ob ich sage, Gott ist allgegenwärtig, oder ob ich jetzt ganz pointiert sage, der Herr ist nahe. Das ist gewollte Nähe, das ist tätige Nähe, das ist sich einsetzende Nähe. Der Herr sieht mich in meiner ganzen Lage, er durchschaut mich, er weiß alles. Mich hat auch getröstet, dass der Herr auch meine Fehler kennt.
Da waren doch 12 Männer, die ohne Frauen mit Jesus zogen. Die Frauen, die denken nun an Dinge, die, an die der Mann nicht denkt. Und jetzt brauchten sie auch etwas zu essen. Und sie befinden sich in einem Boot und sie haben nichts zu essen. Natürlich kommt der Hunger dann hoch. Und dann fangen sie an, miteinander zu besprechen. Und dann sagen sie, ja, wir haben vergessen, Brot mitzunehmen. Typisch Männer, nicht wahr? Ja, was jetzt? Und dann fangen sie an, sich Sorgen zu machen. Und Jesus durchschaut das. Ja? Er hört nicht nur, sondern er sieht und er sieht bis ins Herz hinein. Und er weiß, was sie denken und worüber sie gerade flüstern. Und er sagt, warum macht ihr euch da Gedanken? Interessant. Als die 5000 oder als die gespeist wurden, wie war es dann? Ja. Ja, und jetzt bin ich nicht derselbe, will er sagen. Auch wenn wir mal etwas vergessen, auch wenn wir versagt haben, wir sind schwache Menschen, dann wirft uns Jesus nicht eine ganze Menge an den Kopf und sagt, du Faulenzer, musst auch mal lernen, an diese Dinge zu denken, ja, du musst praktisch werden. Nicht so. Das machen wir Menschen schnell, wenn wir Herren, wir spielen den Herrn, ja. Das heißt, wir spielen den, der bestimmen will, wo es lang gehen soll, das wollen wir sagen. Bestimmen. Aber Jesus ist nicht so. Und Paulus ist auch nicht so. Er ist ja sehr gelinde umgegangen mit Eutyche, Syntyche und Euodia. Und so geht er auch mit uns um. Er ist gelinde mit uns. Der Herr ist nahe, nicht um uns Schaden zuzufügen, sondern um uns zu helfen, uns zu schützen, uns zu erhalten, bis wir eines Tages ankommen. Aber sein Kommen ist auch nahe. Denn wenn der Herr räumlich nahe ist, dann ist sein Kommen auch nahe. Er wird nicht sehr weit zu reisen haben, wenn er eines Tages erscheint. Der Weg zum Himmel ist nicht sehr weit. Der Himmel ist hier in Speichingen. Das hat Elisa seinem Diener einmal deutlich gemacht. Die himmlischen Truppen brauchten nicht eine lange Reise zurückzulegen, um jetzt Elisa und seinen Gehilfen, um ihnen beizustehen. Die Syrer hatten die Stadt Dothan umringt und Elisa bittet, Herr, tu ihm die Augen auf. Und dann ist eine zweite Truppe innerhalb dieses Ringes der syrischen Truppen und die bewahrt die Stadt Dothan und natürlich auch den Propheten und seinen Diener. So ist der Himmel nicht weit weg von uns. Professor Rohrbach hat gesagt, als ein Wissenschaftler und als ein Bibelkenner, in der Bibel ist das so, die ewige Welt, die Welt der Ewigkeit, der unendlichen Räume des Himmels, diese und der Raum dieser Welt sind ineinander, miteinander verwoben. Der Herr ist hier heute Morgen. Seine himmlischen Boten, die Engel, sind hier. Und wenn wir demnächst ins Feuer gehen, der Herr wird dort sein. Der Herr ist bei jedem Gespräch da. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann wird unser Gespräch, werden unsere Gespräche, denke ich, etwas anders verlaufen. Wir können also dieses Wort verbinden mit dem, was zuvor gesagt worden ist, nämlich eure Lindigkeit lasst allen Menschen widerfahren. Wo immer wir hinkommen, wollen wir daran denken, der Herr ist nahe. Und wenn er da ist, dann verhalte ich mich anders als sonst. Gesetzt den Fall, dass ich meinen Herrn kenne. Wenn nicht, dann wird das keinen Einfluss nehmen auf mein Verhalten. Deshalb ist es so wichtig, unseren Herrn kennenzulernen, den Gott der Bibel, den Dreieinigen. Oder wir verbinden es mit dem Nächsten. Wenn der Herr nahe ist, dann brauche ich mich um nichts Sorgen zu machen. Sorgt euch um nichts. Ihr braucht zu haben. Wir haben einen guten Freund, dem sind die Aufträge ausgelaufen. Nun, er versucht die Zeit auszukaufen, er hat genug zu tun auf dem eigenen Hof, aber er macht sich schon Gedanken, wie wird das jetzt weitergehen? Er braucht es nicht zu tun. Ja, im Schweiße deines Angesichts musst du dein Brot verdienen. Ja, aber der Satz sagt nicht, dass wir uns grämen sollen. Man muss genau lesen. Ja? Er sagt nur im Schweiße deines Angesichts und das nehmen wir hin. Aber das heißt nicht, dass wir uns grämen müssen und Sorgen machen müssen. Im Gegenteil, ich darf schwer arbeiten in dem Bewusstsein, der Herr wird für mich sorgen. Und wenn der Herr mir die Kraft nimmt, dann wird er mich immer noch versorgen, ob ich arbeite oder nicht. Der Wille des Herrn muss getan werden, darum geht es. Nicht mein Wille. Und manchmal führt der Herr uns in die Horizontale. Und dann können wir nicht. Das erfährt man. Ich war im Krankenhaus in der Schweiz vor Jahren. Und meine Schwester schrieb mir eine Karte. Ein Zitat aus Psalm 23. Und im Englischen heißt es, zu Deutsch übersetzt, er macht es, dass ich mich hinlege. He makes me to lie down. Er lässt mich lagern auf grüner Aue. Manchmal führt der Herr es so, dass wir in die Horizontale kommen. Paulus weiß auch von dieser Möglichkeit in 2. Korinther Kapitel 4, etwa Vers 8 und 9. Er weiß um die verschiedenen Verstrickungen und Probleme des Lebens. Und die schwierigste Lage, die er nennt, ist die Horizontale, die Waagerechte. Hingeworfen, aber nicht umkommend, nicht umkommend. Solange der Herr mich am Leben erhält, habe ich hier Aufgaben, in welcher Lage ich mich befinde, ob waagerecht oder aufrecht. Wir nehmen alles aus seiner Hand, wie Jesus vor seinem Tode gelernt hat zu beten. Nicht mein Wunsch, sondern deine Wünsche, dein Wille. So, jetzt haben wir einige kurze Verse, oder ist es nur ein Vers, bedacht. Aber Sie dürfen als Hausaufgabe mitnehmen, die weiteren Verse zu bedenken, nachdem Sie natürlich wiederholt haben. Das gehört auch zur Hausaufgabe, nicht? Zuerst wiederholen, was man gelernt hat, und dann weitergehen. Also, wir beten noch zum Schluss. Ein Bruder, den wir einmal auf der Bibelschule hören durften, ein reifer Mann Gottes, sagte, wenn man das Wort Gottes gehört hat, dann muss es eingeeckt werden. Wer kommt von der Landwirtschaft hier? Niemand? Ah, doch einige, ja. Früher haben wir die Egge gehabt, auch den Packer und so weiter. Heute hat man verschiedene Arten von Landmaschinen. Wenn man gesät hat, dann ging man mit der Egge darüber. Im besten Kanadas musste der Boden noch fein gemacht werden, und sodass der Same bedeckt war und dann den Regen aufnehmen konnte. Das Wort Gottes will eingeeckt werden. Das heißt, mit Gebet, sagt er, geschieht das. Wir beten darum, dass der Same, Gottes Wort, keimt, wächst, Raum gewinnt, Frucht trägt. Lass es uns ein Anliegen sein, dass das geschieht.